Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, der Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity, wo ihr mit dem Code Was Bitcoin bringt 21% der Gebühren spart in den ersten 6 Monaten in diesem heißen Bitcoin-Sommer. Und genau darum geht es heute. Wir sprechen heute mit dem Pascal Hügli. Er ist Weltenbummler, er ist Sovereign Individual, ist jetzt aber auch wieder in der Schweiz gelandet, arbeitet dort im Bitcoin-Bereich, auch bei einer privaten Bank und hat ein Buch geschrieben, ein Buch mit einem mysteriösen mexikanischen Milliardär und Bitcoin-Maxi über den Zusammenhang von Fiat und Bitcoin, hartes Geld versus weiches Geld, wie man sich darauf vorbereitet, welche Rolle Bitcoin spielen kann, aber auch, ganz wichtig, wie sich dieses Zusammenspiel aus Fiat und Bitcoin weiterentwickeln kann, abseits von einer absoluten Hyper-Bitcoinisierung, die ja wahrscheinlich doch nicht übermorgen stattfindet. Bitte jetzt nicht die Hände über den Kopf zu schlagen, wir versuchen nur quasi realistisch zu bleiben. Wirklich interessantes Gespräch, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Heute reden wir mal wieder über das Geldsystem. Es muss einfach sein, denn es ist sozusagen das Zentrum des Problems. Ich habe den Pascal da, Pascal Hügli. Servus.
Hallo Nico, vielen Dank, darf ich hier sein.
Wie geht's dir?
Ja, sehr gut. Ja, wirklich, geht mir gut. Wetter passt hier in der Schweiz. Bin gerade aktuell wieder in der Schweiz, also längerfristig sozusagen. Und Wetter ist super. Kann viel Tennis spielen, Fußball. Genau diese Dinge, die mich auf Trab halten. Von dem her kann ich klagen, ja.
Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Wir haben in unserer letzten Folge, da haben wir darüber gesprochen, dass du ein digitales Nomadentum lebst, Sovereign Individual. Jetzt bist du wieder in der Schweiz. Vielleicht fangen wir einfach dort an. Wer bist du? Was machst du gerade? Und dann die große Sache. Du hast ein Buch geschrieben mit einem mexikanischen Milliardär und Bitcoin-Maxi. Extrem spannend. Ricardo Salinas. Hugo Salinas war sein Vater, oder?
Genau.
Ricardo Salinas. Fangen wir mal damit an. Wer bist du, Pascal? Und dann, wer ist der Ricardo?
Genau, ja, Pascal Hügli, ja, genau, mein Name, Schweizer, ursprünglich wirklich Schweizer, aber im Herzen natürlich schon auch ein Weltenbummler und jemand, der sich gerne mit anderen Kulturen und alles auseinandersetzt. Und so ist es dann auch entstanden, dass ich so während der Covid-Zeit irgendwann das Weite suchen musste, auch aufgrund natürlich der Einschränkungen hier in der Schweiz. Das war ja human im Vergleich zu anderen Ländern, aber trotzdem wollte ich dann ins Ausland. Und habe dann eben, wie du bereits gesagt hast, diese Sovereign Individual Thesis eigentlich mal richtig testen wollen. Habe mich dann wirklich auch aus der Schweiz abgemeldet. Das ganze Programm, eben darüber haben wir bereits mal gesprochen. Und habe das dann so 2 Jahre, glaube ich, wenn man zurückrechnet, das durchgezogen. Fand das super spannend, habe extrem viel gelernt. Irgendwann kamen dann natürlich wieder andere Verpflichtungen auf mich zu. Familie ist irgendwann ein Thema. Arbeitstechnisch ergaben sich Möglichkeiten und so habe ich dann mal bis auf Weiteres gesagt, okay, ich will wieder zurück in die Schweiz, bin mittlerweile wieder sehr ansässig hier in der Schweiz, sesshaft und arbeite mittlerweile 60% noch für eine Schweizer Privatbank, bin da Investment Manager, beschäftige mich da mit Bitcoin und den Kryptos und nebenan habe ich aber dann noch einen Lehrstuhlauftrag an einer Business School in Zürich, wo ich auch zum Thema Kryptoassets und Bitcoin unterrichte. Und dann eben bin ich noch selbstständig in den anderen 40%, die ich noch habe, wo ich meinen eigenen Podcast habe, wo ich Leute aus der ganzen Makro- und Bitcoin-Welt interviewen auf Englisch und meinen eigenen Newsletter. Also einiges, das da läuft, immer im Bereich Finanzen, Bitcoin und Makroökonomik sozusagen.
Das heißt aber, du hast ausprobiert, du bist um die Welt gefahren, Sovereign Individual, und dann hast du festgestellt, ist in der Schweiz doch besser.
Ja, also klar, es gibt natürlich Vorteile in der Schweiz, das will ich nicht in Abrede stellen. Ja, also eben, es hat natürlich ganz klare Nachteile. Ich glaube, das hatten wir das letzte Mal schon angesprochen. Ja. Also gerade wenn man ein Familienmensch ist, gerade wenn man viele Kollegen auch hier hat, dann nachher ist diese ganze Reiserei. Und wir waren ja teilweise auch wieder in der Schweiz zurück und gingen dann wieder ins Ausland. Das schlägt dann irgendwann schon auch aufs Gemüt. Und ich muss jetzt fairerweise sagen, ich bin vielleicht von der Person eher so, dass ich das hätte weiterziehen können. Meine Frau, die war da auch mit mir unterwegs, da hatten wir das Privileg, das zusammen zu machen. Die hatte da dann irgendwann ein bisschen die Nase voll von. Ich möchte jetzt auch nicht alles auf sie abschieben, aber genau so ist es halt dann entstanden, dass wir jetzt eigentlich wieder zurück sind. Und die Schweiz, die hat sicher ihre Vorteile als ein Standort, wo man sich dann wieder sesshaft machen möchte.
Es ist ja sozusagen von vielen von uns irgendwo ein Traum, ist vielleicht übertrieben, aber da ist die Schweiz doch ein Nordstern, an dem man sich irgendwie noch festhalten kann, in unserer quasi EU-Wüste hier. Aber über das wollen wir heute gar nicht sprechen. Und ich finde es natürlich auch nicht überraschend, dass wenn man sich mehrmals aufbauen möchte, du hast jetzt gesagt, okay, du machst jetzt Podcast, bist bei der Privatbank, machst verschiedene Dinge, dann ist halt schon gut, wenn man auch quasi eine Base hat, ne?
Ja, genau. Nee, das ist sicher so. Auch Podcast, Studio eben. Ich habe mir jetzt da auch ein Mikrofon zugelegt, alles versucht zu professionalisieren. Und wenn man das dann immer irgendwie mit sich herumtragen muss, nur schon das ist auch irgendwie ein bisschen mühsam, ja.
Gut. Ist aber möglich heutzutage.
Also ja, klar.
Less noise, more signal. Ich habe es in dem Moment gerade aufgemacht. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Verlinke ich natürlich alles in der Description. So, und jetzt kommen wir aber zu deiner Rolle als Buchautor gemeinsam mit diesem berühmten Mexikaner. Ja. Das musst du uns jetzt kurz mal aufbauen. Wie ist das passiert?
Was
ist
ja, das? Genau. Ja, also berühmter Mexikaner, du sagst es. Hierzulande in Europa, in der Schweiz, kennt man den eigentlich nicht, diesen Namen. Der ist viel mehr bekannter in Lateinamerika und auch bis in die USA. Er gehört, man sagt so ein bisschen, ist der drittreichste Mexikaner. Also wirklich, es gibt ja da diese Mogule und er ist einer davon. Und ja, wie ist das zustande gekommen? Am Ende des Tages war das eigentlich Favor und Glück, würde ich sagen. Weil ich war halt einfach in Mexiko als digitaler Nomade / Sovereign Individual unterwegs, habe mich immer in jedem Land, habe ich mich umgeguckt online, wer ist da spannend zum Thema Bitcoin? Und dann kam natürlich, als ich gegoogelt habe, dieser Ricardo Benjamin Salinas mir auf dem Bildschirm vorgetragen. Und dann habe ich den einfach über X angeschrieben, so wie man das heute macht, gut schweizerisch, einmal angeschrieben, hey, hättest du Bock auf ein Interview mit einem Schweizer, der möchte was zu Bitcoin fragen? Und logischerweise, der hatte damals schon 900.000 Follower, mittlerweile ist er bei 2 Millionen, also ist so auch ein echter Influencer. Da kam natürlich nichts zurück und dann habe ich recherchiert, mir weitere Videos von ihm angeguckt, teilweise sogar auf Spanisch mit Übersetzungshilfen und gecheckt, hey, der ist ziemlich ein Libertärer und der redet auch über Hayek, über Mises, über all diese Themen, wo ich mich schon 2015, 16 in Wien im Scholarium bei Rahim sehr intensiv damit beschäftigt habe und dachte dann, das ist irgendwie ein Engel, diesen vielleicht ein bisschen zu kitzeln und habe ihm dann bewusst Fragen zu Mises und Hayek gestellt und gesagt, hey, das wäre doch ein Thema, Geldsystem, das könnten wir diskutieren. Und dann kam plötzlich eines Abends, als wir da irgendwie in einem Restaurant saßen, kam die Nachricht zurück, hey, ja, morgen bei mir TV Azteca im Headquarter. Und wir waren so, ups, wow, ja und jetzt? Und dann musste alles ziemlich schnell gehen und wir wurden eigentlich von ihm eingeladen, eben dann dieses Interview zu machen, das heute auch auf YouTube ist. Das ging dann viral und ja, war einfach ganz spannend und zeigte einfach auch, man muss einfach wollen und dann ein bisschen Pain in the Ass sein und dann können solche Dinge entstehen.
Und wie ist er? Er ist der Sohn vom Hugo Salinas, ist das korrekt oder habe ich das...
Ja, genau. Er ist schon die vierte Generation, glaube ich, von diesem ganzen Konglomerat. Grupo Salinas heißt das. Das ist wirklich riesig. Das sind über 24 Firmen über ganz Lateinamerika, glaube ich, verteilt, hauptsächlich Mexiko und in die USA hinein. Da gibt es sowas wie dieses Saturn, Geiz ist geil, glaube ich, ist das ein Laden. Da hat er das Äquivalent in Mexiko. Er hat eine Bank, er besitzt das ganze mexikanische Fernsehen. Es gibt wirklich einiges, das ihm da gehört. Und ja, genau, er ist eben Sohn von Hugo, glaube ich. Das habe ich auch so verstanden. Das beschreiben wir alles auch im Buch. Also wir haben so eine Autobiografie von ihm in einem Chapter. Und sein Vater war halt schon sehr Goldbug, Silberbug, hat da immer wieder mit sich mit diesen Themen auseinandergesetzt. Und so ist er natürlich dann auch auf dieses Thema gekommen und dann
genau.
In Bitcoin.
Deswegen frage ich auch, weil ich als alter Goldbug kenne natürlich noch Hugo Salinas Price. Der ist inzwischen, Das habe ich jetzt live recherchiert hier im Internet, Hugo Salinas Price ist sein Vater, mit dem du gearbeitet hast. Ja. Der ist inzwischen 93 Jahre alt, aber noch am Leben und hat natürlich unter anderem auch Gold- und Silberminen und ist ein alter quasi Goldbug. Und der Sohn ist dann quasi auch auf Bitcoin aufmerksam geworden. Erzähl ein bisschen was über diese Familie beziehungsweise über deren Hintergrund in Sachen Hard Money.
Ja, genau. Genau, wie gesagt, das beschreiben wir auch im Buch und das ist schon spannend. Du sagst es, also dieser Hugo Salinas, eben der hat sich immer wieder mit diesen Themen auseinandergesetzt. Das kam auch sehr stark aus der Situation heraus in Mexiko mit dieser Mexiko Fiat-Krise, die da hatten in den 1980er Jahre oder ja doch, es waren die 1980er Jahre und da eben war natürlich Ricardo selber auch schon involviert, das hat er uns dann auch sehr inbrünstig erzählt, als er einfach gesehen hat, dass seine Ersparnisse, die er da sich erarbeitet hat mit dieser Firma, die er dann irgendwann von seinem Vater eben auch übernehmen durfte, dass das alles dahin gerafft wurde. Und das hat ihn dann natürlich schon auch sehr, sehr stark für das Thema sensibilisiert. Und so ist er dann eben sehr stark auf Silber und Gold gestoßen durch seinen Vater. Der war auch schon in dieser, der war auch immer verbunden mit Leuten hier in Europa. Antal Fekete ist vielleicht einigen ein Begriff. Das ist auch dieser ungarischstämmige Mathematiker, schreibt zu Austrian Economics, hat da seine eigene Gold University gehabt. Mhm. Da war er, glaube ich, sehr stark involviert, war da auch wahrscheinlich ein Gönner von diesem Ökonomen. Und so haben wir dann eben auch mit diesen Themen ihn ein bisschen kützeln können, weil das hat ihn dann eben, da hat ihn die Aufmerksamkeit dann, haben wir gekriegt durch das, dass wir das rezitiert haben. Und so kam das dann auch zustande, dass er dann eben irgendwann über Bitcoin gestoßen ist. Das war dann 2013 das erste Mal und dann später dann 2017. Ich glaube, es war Barry Silbert, der ihn da bei einem Vortrag wirklich inspiriert hat. Und so hat er dann irgendwann gecheckt, hey, Bitcoin, das ist ja eigentlich das neue Gold. Und er ist immer noch ein Goldbug, logischerweise. Er hat wahrscheinlich immer noch genügend Goldreserven, aber er ist eben auch sehr stark in Bitcoin involviert. Und das fanden wir dann auch spannend. Er ist ja doch auch schon etwas älter und hat dann aber nicht diese natürliche Abneigung, die viele Goldbugs halt dem Bitcoin gegenüber dann auch haben. Und so finde ich, hat er grundsätzlich beides verstanden und ist mittlerweile halt auch starker Bitcoin-Maxi und sieht schon auch die Vorteile, aber ein bisschen diversifiziert zu sein. Das sagt er immer wieder, ja.
Hat er dich auch stärker zum Bitcoin-Maxi gemacht? Weil ich glaube, du warst ja da nie so hundertprozentig überzeugt, oder?
Ja, würde ich so nicht sagen. Ich bin immer noch nicht kein Maxi, einfach aufgrund meiner persönlichen Überzeugung her, dass ich mir sage, hey, ich gucke mir alles an. Aber eben, ich würde schon sagen, also es war schon spannend, das alles zu recherchieren, dann natürlich auch in einem Buchprojekt jetzt irgendwie alles aufarbeiten zu können. Und das hilft natürlich schon, dass man seine Überzeugungen dann stärken kann. Von dem her, ja, also hat er sicher auch beigetragen, dass ich mich jetzt hier zu Bitcoin selber noch stärker exponieren möchte. Aber ja, würde sagen, war schon vorhin halt sehr von der Geldgeschichte her Bitcoin zugetan. Yeah. Dann eben meine journalistische Ader, die wollte halt einfach sich auch immer mit den anderen Dingen auseinandersetzen, um es vor allem zu verstehen. Und das mache ich heute eigentlich immer noch. Aber ja, klar, nein, das hat sicher auch geholfen.
Und Gold, war Gold bei dir hier ein Thema?
Ja, genau, war auch schon seit, ich war auch an der Mises University, da habe ich ursprünglich von Bitcoin gehört. Das war ja auch diese Schule da in Auburn, Alabama in den USA, wo man all diese E-Books herunterladen kann. Da war natürlich Gold auch ein Thema und dann logischerweise habe ich auch meinen kleinen Notgroschen dann in Gold angesammelt und den habe ich heute immer noch und es ist auch ein Thema, aber ich war jetzt nie so, dass ich mich halt nur auf irgendetwas konzentriert habe, aber logisch, Gold war auch ein Thema, weil das hat mir auch eingeleuchtet, ja, logischerweise.
Ja, logisch. Naja, und vor allem, ich denke mir, wenn du jemanden triffst wie den Ricardo, der ja wirklich aus dieser Historie kommt mit seinem Vater und durchaus auch finanziell unterstützt aus den Economics, dann haben die beide, er ist ja selbst auch schon fast 70, also der Ricardo ist ja fast 70, das heißt, der eine ist 93, der andere 70, da ist in Wahrheit bald schon die nächste Generation am Start. Den wirst du ja auch quasi erwischt haben, weil du gesagt hast, hey, hallo, ich kenne mich aus mit Austrian Economics und es ist bis heute so, dass das immer noch ein Randthema ist, vor allem aus der Perspektive von jemandem, der sich damit schon lange beschäftigt hat. Und da wird Gold natürlich ein Thema sein.
Ja, genau. Nee, das ist sicher so. Genau, da ist das Golden-Thema, das Bitcoin-Thema. Ja, und wir waren auch überrascht. Er ist ja wirklich Vollblutsunternehmer. Eben, ich habe es gesagt, ich glaube, er ist immer noch Vorsitzender von über 24 Firmen. Das ist beeindruckend, dass er das alles managt. Und doch hatte er ein ziemlich gutes Verständnis aller dieser Themen, was ja für meinen Geschmack nicht bei vielen Unternehmen der Fall ist, eben, weil sie halt auch keine Zeit haben, sich überhaupt mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und deswegen kam dann auch die Idee auf, nach diesem Interview dieses Buch anzustoßen und ihn zu fragen. Er war gleich Feuer und Flamme und so hat sich das dann ergeben. Das war jetzt eben vor ungefähr fast 3 Jahren. Es ist dann doch schon wieder fast 3 Jahre her und da in diesen 3 Jahren ist das Buch jetzt gediehen und eben jetzt vor ein paar Wochen ist es herausgekommen in englischer Sprache. Ja.
Wie heißt das Buch denn?
Ja, ich habe es sogar hier. Also das ist The Bitcoin Enlightenment, haben wir es genannt. Gut. Genau, das war dann natürlich auch ein bisschen seine Idee, es so zu nennen. Er war natürlich immer sehr angetan von Safe-Verdienst-Büchern. Bitcoin Standard hat das auch immer wieder rezitiert in seinen Interviews. Mit dem Safe zusammen haben wir es jetzt auch publiziert, also über das Safe House. Er ist eigentlich der Verleger, weil einfach der Ricardo natürlich sehr großer Fan ist auch von Safe Verdien. Und ja, es geht wirklich so ein bisschen darum, Bitcoin Enlightenment ist die Erleuchtung sozusagen. Wir hätten lieber gehabt, Bitcoin has won, so als Haupttitel, weil wir glauben, Bitcoin hat mittlerweile gewonnen. Aber das ist vielleicht, wenn man sich so stark exponiert, dann auch ein bisschen heiß, gerade wenn es mal wieder ein bisschen in die Bärenphase gehen sollte, dann hat man natürlich vielleicht Kritiker und deswegen haben wir uns dann für diesen Titel entschieden.
Ja, also sonst, ihr werdet sicher keine Kritiker haben mit Bitcoin heutzutage. Nein, im Scherz jetzt. Also das ist natürlich, egal was du drauf schreibst, Bitcoin ist so ein emotionales Thema und so ein kontroverses Thema. Aber ich glaube, was du gesagt hast, dass er als Unternehmer und seine Familie mit der Geschichte auch, dass die auf dieses Thema aufmerksam geworden sind, das ist schon wahnsinnig wichtig, weil gerade in Südamerika hast du ja da wirklich quasi einen Hotspot. Du hast einen, Michael Saylor ist ja eigentlich über seine Erfahrung durch Argentinien auch zu Bitcoin gekommen. Also der hat in Argentinien viel Geld verloren durch eine Währungsreform und ist dann später auf Bitcoin aufmerksam geworden. Brian Armstrong von Coinbase hat eine Argentinien-Geschichte und ich quasi als Dritter in dem Bunde habe auch ohne Argentinien wäre ich auch nicht bei Bitcoin gelandet. Was ich damit sagen möchte ist, und davon spricht Saylor ja auch oft, Bitcoin ist für die da, die es brauchen. Und wenn du kein Need hast, dann ist es eben nicht so. Und ihr geht aber in diesem Buch auch mit deinem Hintergrund und mit seinem Hintergrund als Austrian Economist sehr stark eben ein auf die Frage des Geldsystems und geht auch stark auf die Frage ein, einerseits, was ist schiefgelaufen und andererseits aber auch, warum eigentlich dieses Fiat-System heute noch so resilient ist. Ihr sprecht da in der Historie von 2 monetären Sündenfällen. Was ist denn das?
Ja, genau. Also da versuchen wir es das einfach mal wirklich historisch aufzuarbeiten. Ist ja nicht so, dass das nicht andere schon getan haben. Und es ist auch nicht so, dass diese beiden monetären Sündenfälle, von denen wir sprechen, nicht allgemein bekannt sind. Aber wir haben das also einfach im Detail ein bisschen zu skizzieren versucht und sind da wirklich auch tief in die Historie eingetaucht. Diese beiden monetären Sündenfälle sind zum einen so ein bisschen die Gründung der Bank of England. Ich glaube, das ist so ein erster, sag mal, negativer Meilenstein, wo wirklich auch ein Wendepunkt war, der bis in die heutige Zeit halt alles geprägt hat, oder? Also wenn man bedenkt, die Bank of England war wirklich so das Role Model für alle späteren Zentralbanken. Und es ist jetzt nicht so, dass es vor der Bank of England nicht auch schon Zentralbanken gegeben hat. Das ist definitiv so, aber noch nie in dieser ausgeklügelten Fassung und eben auch, dass zu dieser Zeit, 1694, wo diese Bank gegründet worden ist, kam es halt wirklich sehr stark zur Verschmelzung von, ich sage jetzt mal, vom Souverän, den öffentlichen Interessen und dann aber auch den privaten Interessen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt zu verstehen. Heute, gerade in der libertären marktwirtschaftlichen Welt, schießt man immer gegen den Staat oder man ist dann nur pro-private und sieht die Banken überhaupt nicht als problematisch an. Und wir wollen da auch nicht irgendwie einen Finger zeigen, betreiben. Aber wir haben einfach im Buch dann irgendwie versucht zu ergründen, dass das ist halt ein Konglomerat von beiden diesen Interessen. Und die stecken da eigentlich beide mitten unter einer einer Decke. Und erst in dieser ganzen Kombination wird wahrscheinlich möglich, was heute möglich ist. Und das ist diese institutionalisierte Geldschöpfung. Und das leiten wir dann halt auch im Buch her. Da können wir gerne noch ein bisschen ins Detail gehen. Vielleicht noch zum zweiten Sündenfall. Das ist dann eben die Goldaufhebung und die Beendigung dieser Gold-Convertibility, die wir dann 1971 oder 1970 hatten und 73 war es ja dann, glaube ich, später.
71 war die Pressekonferenz und 73 war dann das endgültige Ende.
Genau.
Also 73 war das endgültige Ende von Bretton Woods oder den Trümmern von Bretton Woods. Aber, das muss man auch fairerweise dazu sagen, das wissen wir ja dann auch von Satoshi Nakamoto, 73 war dann auch das Jahr, dann deswegen wurde der private Goldbesitz dann auch wieder erlaubt den Amerikanern. Das ist ja auch so ein quasi Spannungsfeld. Stell dir vor, deine Heizung würde sich selbst bezahlen oder besser noch, dir Bitcoin verdienen. Mit den Mining-Heizungen von 21 Energy wird genau das möglich. Statt Strom nur für Wärme zu verbrauchen, nutzt du ihn doppelt. Für eine effiziente Beheizung deiner Wohnung, deines Büros oder sogar einer ganzen Industriehalle. Die Installation ist einfach, die Technik smart und du produzierst Bitcoin, statt nur Heizkosten zu zahlen. Und das Beste, mit dem Code WASBITCOINBRINGT bekommst du 5% Rabatt auf alle Produkte. Auch einzelne Miner sind im Shop von 21 Energy erhältlich. Klingt spannend? Dann schau dir die Lösungen an auf 21energy.com. Viele von euch wollten schon immer mal selbst Bitcoin minen, aber ohne riesige ASICs oder komplizierte Setups. Genau dafür gibt es den BitX Solominer von solomining.de. Kompakt, leise und perfekt für Solomining. Das heißt, du kannst direkt Blöcke finden ohne einen Pool. Und jetzt gibt es noch 5% Rabatt mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort. Probier es aus, solomining.de. Bitcoin ist großartig, aber wer behält noch den Überblick über alle Trades, Wallets und die Steuern? Genau hier kommt Cointracking ins Spiel. Egal, ob du ein paar Transaktionen pro Jahr machst oder als Profi aktiv bist, Cointracking analysiert dein gesamtes Portfolio, berechnet Gewinne und Verluste und erstellt automatisch den Steuerbericht für dein Land. Cointracking unterstützt über 13.000 Kryptowährungen, direkte API-Anbindungen an alle große Börsen und Datenimport aus Wallets. Kein Chaos mehr, du hast alles im Griff. Der Einstieg bis 200 Trades ist noch dazu kostenlos. Und das Beste, mit meinem Link bekommst du 10% Rabatt auf die Gebühren und wenn du mit Bitcoin bezahlst, gibt's nochmal 5% extra obendrauf. Also worauf wartest du? Der Link ist in der Description.
Ja, Jahreszahlen, da behafte mich da nicht auf diesen Zahlen. Aber genau, so war es. Und das war dann für uns halt aber so der zweite Sündenfall. Das ist natürlich ein bisschen plakativ gesagt. Eben, das hat ja dieser ganzen Rattenschwanz. Wir sagen auch, die Gründung der Bank of England hat dann erst Jahrzehnte oder Jahrhunderte später das eben möglich gemacht, dass dann dieser zweite Sündenfall eigentlich sozusagen perfektioniert werden konnte. Und das sind diese Dinge, wo wir das Ganze daran aufhängen. Und das beschreiben wir halt einfach in Kapitel 3 historisch sehr, sehr minutiös, wie das zusammenhängt und das eine in das andere führt, sozusagen.
Seht ihr den Zusammenhang? Ich meine, ihr habt ja diese Klammer. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, Inflation, das gab es schon im Römischen Reich, das gab es schon unter den Wikingern. Also das gibt die Idee quasi der Geldverschlechterung durch den Staat oder durch den Herrscher, die ist jetzt nicht auf die Bank of England zurückzuführen. Aber damals wurde es quasi, wie du richtig sagst, und ich glaube, das ist fair, in einer Art Private-Public-Partnership zementiert. Ja, und das ist sozusagen die Struktur, die wir eigentlich bis heute haben. Und dann nehmt ihr als zweiten Sündenfall das Ende der Golddeckung, das heißt quasi die endgültige Loslösung von der Realität, wenn du so möchtest, und die reine Institutionalisierung, die reine Politisierung des Geldes, das, was wir heute dann eigentlich als Modern Monetary Theory um die Ecke kommt.
Ja, genau. Also vielleicht kann ich da noch mal ganz kurz etwas früher beginnen. Also wie wir das gemacht haben. Also wir haben dann irgendwann gehen wir wirklich in, wie du sagst, in die Zeiten des Römischen Reichs zurück oder noch ein bisschen zuvor und beginnen da und sagen, hey, ein wichtiger Punkt, der sich für uns durch die ganze Geschichte, durch die ganze Geldgeschichte durchzieht, ist halt auch, dass es immer diese Verflechtung zwischen Staat und Geld gab. Es gab ja gerade unter den Bitcoinern, oder es gibt unter den Bitcoinern diese These und diese Vorstellung, dass wir da sehr marktwirtschaftliches Geld hatten, dass die Marktwirtschaft das ist, was das Geld eigentlich sozusagen durch die Marktwirtschaft ist es entstanden. Gold und Silber wurden da irgendwann dann ausgewählt, aufgrund all dieser Eigenschaften, die wir auch kennen. Und all diese marktwirtschaftliche Perspektive, der können wir selber auch sehr viel abgewinnen, waren dann aber auch eben, der Staat hatte halt immer irgendwie da mitzureden. Nur schon bei den Coins, wo er dann ja auch für die Standardisierung teilweise geführt oder gesorgt hat, dass er gesagt hat, okay, da scheint sich auf dem Markt was rauszuentwickeln, ich werde jetzt aber über meine Münzstätte halt dann Geld ausgeben und das standardisieren und das hilft ja dann dem Markt als solches auch wieder. Mhm. Und das war so eine Grundthese, die wir da hatten, und dann haben wir aber auch gesagt, eben weil er sich das dann ein bisschen wie einverleibt hat, diese Münzprägung, kam es natürlich dann auch immer wieder zu Verwerfungen, und das ist auch allgemein bekannt, dieses Coin Debasement, also diese Münzverschlechterung, die sich auch durch die Geschichte hindurchgezogen hat, dass der Souverän halt immer wieder dann schlechtere Metalle beigemischt hat, diesem Gold- und Silbergeld, um so eben dann auch zu inflationieren. Und das ist auch etwas, das beschreiben wir im Detail, die verschiedenen Episoden. Es gibt ja da in England dieses The Great Debasement, wurde das dann auch genannt, wo das in diesem Beispiel kulminiert. Da gab es diesen König, Henry the Eighth war es, glaube ich, der Achte. Und er ging ja in die Geschichte ein als Henry the Copper Nose, also die Kupfernase. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du dieses Bild kennst, das ist dadurch entstanden, dass er halt eben auch Kupfer dann beigemischt hat und einfach die Kupfermünze irgendwie mit Silber oder Gold überzogen hat. Und wenn du dann diese Münze in deiner Tasche hattest, dann ist halt dieses Silber, irgendwann wurde das weggewetzt, weil die Nase, die hat ja auch ein bisschen ein Absch, die ragt nach außen auf dieser Münze, und dann kam plötzlich das Kupfer zum Vorschein. Genau. Und da haben dann die Leute gecheckt, hey, da werde ich eigentlich ausgetrickst. Und so ist er dann eben in die Geschichte eingegangen, Henry die Kupfernase, weil sich da dieser Betrug und diese Täuschung eigentlich aufgefallen ist. Und so, solche Dinge beschreiben wir im Buch. Und was dann eben spannend ist, das haben wir historisch auch ein bisschen nachzuzeichnen versucht, war es dann halt so, dass irgendwann die Privaten das halt gecheckt haben, und dann haben die nach Alternativen Ausschau gehalten und sind dann natürlich teilweise auch auf andere Gelder, internationale Gelder gegangen. Und das ist das genaue Thema, das wir heute haben bei Bitcoin, oder? Bitcoin ist dieses internationale Geld. Da gibt es keinen Staat über den Staaten. Da ist dann viel weniger Debasement sozusagen, dass da stattfinden kann von oben her, und deswegen hat sich international, haben sich dann immer die reinsten Goldmünzen und Goldgelder halt durchgesetzt, und diese großen Händlerfamilien, die haben dann sich natürlich viel eher an diesen Sachen orientiert. Dann ist damit dann auch das ganze Wechselsystem entstanden, als die ersten papierenden Formen von Geldern ermöglicht wurden, und so konnte die private obere Klasse sich dann irgendwie von diesem Münzgeld ein bisschen emanzipieren. Und das haben wir, das war mir so nicht bewusst, dass das auch einen Schub war für dieses ganze Wechselsystem. Es gibt ein Buch von Jeffrey Ingham, für diejenigen, die es interessiert, The Nature of Money heißt das, und da geht er sehr stark auf das ein, dass er einfach sagt, diese Möglichkeit, privates Geld zu schaffen, transnationales, decentralized Geld in Form von diesen Wechseln, das immer mit Gold unterlegt war und dann eben mit diesem eher reinen Gold, das im internationalen Kontext seinen Lauf nahm, das hat sehr stark dazu geführt, dass eine Verdrängung stattgefunden hat und die Merchant eben sehr stark um dieses Geld sich geschert haben. Und so hat dann der Sovereign auch seine Möglichkeiten verloren, das Geld zu debasen, oder? Also die ärmsten Leute, die konnten nicht an dieses Geld herankommen, an diese Bills und so. Die hatten dann das alles zu schultern. Aber die obere Klasse in Europa, die hat das eigentlich für sich genutzt. Und das hatte dann eben auch seine Auswirkungen auf die ganze Situation, dass irgendwann der Staat unter Druck kam, eben nicht mehr so gut diese Möglichkeit von diesem Debasement wahrnehmen konnte und dann sich gezwungen sah, Geld auch sich auszuleihen, eben bei diesen reichen Familien. Und da kommen dann diese ganzen Familien rein, die kennen wir bei uns in Europa noch eher, die Fugger und aus Italien die Peruzzi und wie sie alle heißen. Da hatte der Staat dann Geld angefordert, eben sich das auszuleihen für die Kriege. Und die haben sich dann aber alle auch immer wieder die Hände verbrannt, eben gerade weil ja, der Staat hat das Geld für Kriege aufgenommen und Kriege sind in der Regel nicht so produktiv. Und dann sind ja auch viele Könige dann wieder bankrott gegangen und haben da ganze Dynastien von diesen Banken und Händlerfamilien in den Ruin gezogen, bis dann halt diese Familien das über die Jahrzehnte auch gecheckt haben und gesagt haben, hey, wir ziehen uns da zurück, wir leihen dieses Geld diesen Königen und so nicht mehr aus. Und das ist jetzt alles natürlich ein bisschen, ich sage jetzt mal, vereinfachend, aber so grob gesagt kann man sagen, war das die Situation über die Jahrhunderte hinweg,
da wird die kurz
bis dann die Bank of England kam.
Das heißt, du hast quasi jetzt ganz grob gesagt, ja, du hast Geld als Tauschmittel, das auf dem Markt entsteht. Ja? Dann hast du Herrscher, die einerseits durch Standardisierung etwas Gutes tun. Also ich denke da an Krösus 600 vor Christus, die erste Goldmünze, Elektrum, eine Legierung, Euphrat, Tigris etc. pp. Und dann hast du über die Jahrhunderte immer wieder das unter Anführungszeichen Problem, dass Private, die stärker werden, die größer werden, vielleicht auch erst später, nach dem Mittelalter, durch den Handel, sagen, naja, Moment, wir wollen eigentlich dieses schlechte staatliche Geld nicht mehr nutzen, weil es uns Nachteile bringt. Wir suchen nach Alternativen und das führt dann wiederum zu einer Veränderung des Marktes dahingehend, dass irgendwann mal die Herrscher auch zu diesen Familien müssen, weil die das echte Kapital haben.
Mhm, genau.
Und das führt dann in weiterer Folge dazu, dass man sagt, naja, wenn das schon so ist, dann lass uns das gleich institutionalisieren, damit da nicht noch andere Familien dazukommen, machen wir gleich eine Private Public Partnership in der Notenbank. Das war der erste monetäre Sündenfall. Ja. Der zweite war dann die Loslösung vom Gold, das heißt die letzte Bezug zur Realität. Und dann hast du mit Bitcoin eigentlich eine Form von Moment, jetzt sind wir alle irgendwo Händlerfamilien, wir sind alle souverän, wir können alle mitspielen in diesem Internet. Es ist nicht mehr so wie früher, dass du reich und einflussreich sein musst, sondern du kannst eigentlich im kleinen Rahmen dich zusammentun und so wie ein Schwarm Bienen ist auch eine große, starke Masse. Das heißt, du hast quasi jetzt eine ähnliche Reaktion auf dieses verschlechterte Staatsgeld, wie schon vor vielen hundert Jahren mit einem Klammer, dass wir wahrscheinlich fälschlicherweise es als reines Staatsgeld bezeichnen, während es aber eigentlich eine Art, wie gesagt, halb Staat, halb Privatgeld ist. Habe ich das so einigermaßen grob zusammengefasst?
Dem würde ich zustimmen, ja genau. Und vielleicht noch eine Nuance, die wir hier, bevor wir vielleicht nochmal auf die Bank of England zu sprechen kommen, anfügen können, um auch eine Parallele zu schaffen zur heutigen Welt, das sagst du genau richtig. Also eben, es ist wirklich möglich, dass man heute mit Bitcoin eigentlich diese Möglichkeit hat, eben auch in dieses alternative Geld reinzukommen. Das war eben vielleicht dazu mal für die ärmsten Leute überhaupt nicht möglich. Das konnten sich eigentlich nur die Kaufleute, die dann auch diese Bill of Exchange halt genutzt haben für ihre Handelsaktivitäten. Aber da ist schon eine Parallele da. Und ich glaube, das kann man heute mit den Stablecoins, Tether, Bitcoin gut auch erklären. Oder dass, ich meine, diese Bill of Exchange, die sind entstanden, weil sie halt viel, sag ich mal, händischer waren. Das hat natürlich dann auch Transaktionskosten minimiert. Und deswegen haben sie die auch durchgesetzt. Aber eben auch, weil sie wahrscheinlich durch besseres Goldgeld gedeckt waren und nicht durch dieses nationale Goldgeld, das halt durch den König aufrechterhalten wurde. Und da sehen wir ähnliche Entwicklungen heute. Also auch der Dollar, der wird jetzt auch wieder irgendwie ein bisschen, sag ich mal, die Banken, die halt dieses Dollargeld ja auch institutionalisieren heute, werden da auch ein Stück weit disruptiert, oder? Weil jetzt sehen wir diese Adoption bei diesen Stablecoin, gerade auch, weil die schneller sind, die sind halt auf diesen Blockchain-Rails, da hat man all diese Transaktionskosten nicht und so. Das ist sicher der eine Grund, weshalb die Stablecoins heute so durch die Decke gehen. Der andere ist aber, glaube ich, auch, und das verstehen wir heute wahrscheinlich noch nicht, aber in 10, 15 Jahren wahrscheinlich sicher eher, Täter ist viel eher schon da, würde ich sagen. Die checken, ja, das hat vielleicht auch eine bessere Backung, oder diese Stablecoins. Gerade wenn Tether natürlich dann nachher jetzt als Deckung für ihren Stablecoin Bitcoin kauft, der Bitcoin wird irgendwann an Wert gewinnen. Seyfedin hat einen Talk gehabt da in Vegas, wo er gesagt hat, irgendwann könnte es sein, dass das Bitcoin dann die viel bessere Deckung ist von Tether als die US-Staatsanleihen. Und diese Entwicklung findet jetzt auch statt. Und eben, die hat schon mit diesen Wechseln stattgefunden, wo es einfach zu dieser Disintermediierung gekommen ist. Und das haben wir alles historisch so schon mal gesehen, würde ich sagen. Und das äußert sich jetzt alles wieder, eben mit dem Unterschied, wie du gesagt hast, dass man vielleicht als einzelner Bürger jetzt viel eher auch an diesem System partizipieren kann. Also da sehe ich schon starke Parallelen und finde das extrem spannend, ja.
Was hat jetzt Bitcoin aus deiner Sicht noch verändert, beziehungsweise du hast vorher gesagt, ihr wolltet das Buch nennen, Bitcoin hat schon gewonnen, Bitcoin has won. Woher kommt diese Überzeugung und gegen was eigentlich?
Woher kommt diese Überzeugung? Ich glaube, im Sinne von, wir meinten es sehr stark aufgrund dieser Institutionalisierung, also dass Bitcoin jetzt halt einfach wirklich in allen Köpfen angekommen ist und glaube ich, dass es eben, du bist ja auch schon länger in der Szene unterwegs, ich bin jetzt auch schon fast 10 Jahre, wo ich mich damit beschäftige und irgendwie hatte ich immer die ersten 6, 7 Jahre das Gefühl, oh, wenn ich an die HWZ gehe, wo ich unterrichte und ich rede da zu Bitcoin, die Leute haben immer wieder die gleichen Bedenken und der Groschen ist irgendwie noch nicht gefallen. Seit so 1,5 Jahren und eben viele machen halt immer diese ETFs irgendwie für das geltend, aber ich habe das Gefühl, da ist schon was passiert. Ich sehe es bei der Bank, wo ich bin, dass jetzt irgendwie halt nicht mehr die Fragen kommen, hey, wird Bitcoin wieder verschwinden? Ja, wahrscheinlich schon, sondern jetzt ist viel eher so, ja, es ist da und jetzt, auch wenn ich es immer noch nicht verstehe und immer noch auch irgendwie meine Bedenken habe, ich muss mich irgendwie damit auseinandersetzen. Und ich würde sagen, von dieser Überzeugung her wollten wir dann sagen, dass Bitcoin eigentlich gewonnen hat. Das hat jetzt nicht irgendwie damit zu tun, dass wir irgendwie gesagt hätten, wow, also eben, es gibt nur einen Weg nach oben oder irgendwie, es wird alles andere obsolet machen, sondern es ist jetzt wie angekommen und ich glaube, es wird halt immer stärker Teil des traditionellen Systems werden. Im Buch haben wir auch ein Kapitel 7, wo wir so eine bitcoinisierte Welt dann skizzieren. Wir sind jetzt da viel stärker der Überzeugung, dass Bitcoin nicht alles obsolet machen wird und dann wird es nur noch den Bitcoin-Standard geben und die Fiat-Gelder werden alle verschwinden. Vielleicht ist das irgendwann der Fall, aber wir sind viel eher der Überzeugung eben, dass Bitcoin einfach dieses bessere Collateral ist und sich deswegen in den Balance Sheets von allen Unternehmen, Staaten, Menschen irgendwie dann verfestigen wird und so eigentlich das Fiat-System ironischerweise fast wieder ein bisschen stützen könnte. Wir schreiben eher von, es ist halt ein Weg, dass das System, ja, das Bitcoin-System zu oder das alte Fiat-System ein bisschen zu hyperinflationieren, ohne dass man die Hyperinflation merkt. Man merkt es halt einfach im Bitcoin-Preis. Es ist wie dieses Ventil, wo halt dann alles wo alles übergeht, oder? Aber eigentlich in einer sehr geordneten Entwicklung, würden wir jetzt mal sagen, ja.
Das ist extrem spannend, weil das ja eigentlich auch ansetzt dort, worüber wir oft sprechen, wo viele Menschen auch Probleme haben, drüber zu stolpern, dass Bitcoin eben zuerst mal diese von allen Geldfunktionen diese Wertspeicherfunktion als erstes übernimmt und dann, wie du sagst, als Collateral eigentlich eingeflochten zu werden in das, wenn du so willst, Fiat-System, nennen wir es mal Geldsystem generell, was wir ja jetzt schon sehen.
Ja, genau, das sehen wir und wir sind da wirklich an einem Wendepunkt, glaube ich, wo es eben auf der fundamentalsten Ebene zu dieser Disruption kommt. Und das ist nicht, dass eben viele das Gefühl haben, ja, Bitcoin wird den Dollar als Währung, als Tauschmittel irgendwie in absehbarer Frist ersetzen. Ich glaube, das eben könnte irgendwann der Fall sein. Ich sehe das heute noch nicht. Ich würde viel eher sagen, es passiert auf Ebene des Staatsbasisgeldes oder auf Ebene des Basisgeldes, wo es halt vielleicht die US Treasuries viel eher challengen könnte. Und ich glaube, es ist auch nicht so, dass wir das jetzt heute schon sehen, dass irgendwie natürlich Bitcoin das ultimative Collateral auf dieser Ebene wird. aber rein vom intellektuellen Klima her und so, glaube ich, verstehen das immer mehr Leute, eben aufgrund dieser Collateral-Eigenschaften Unternehmen, die dann wirklich auch in ihrem, sag ich mal, Treasury dahin hergehen und sagen, hey, ich halte vielleicht nur noch kurzfristige Staatsanleihen und Long-Term, Long-Duration-Assets halte ich halt irgendwie Bitcoin, oder weil ich das als die viel bessere Alternative sehe. Und das ist halt auch etwas, das wir im Buch sehr stark aufgearbeitet haben. Wo kam es her, dass diese US Treasuries, diese US-Staatsanleihen eigentlich es geschafft haben, zum Lebensblut, the lifeblood dieses Fiat-Systems zu werden und wirklich dieses Fundament, wo alles darauf baut. Und eben das ging für uns dann eben auf diese Gründung der Bank of England zurück, die sehr stark dazu geführt hat, dass dann überhaupt ein öffentlicher Markt für Staatsschulden entstehen konnte. Das gab es historisch so vor der Bank of England in diesem Ausmaße auch nicht. Das musste zuerst entwickelt werden und eben dann, dass sich dieser magische Trick, das wurde von einem deutschen Ökonomen auch so genannt, Heinrich Ritterhausen, er hat da von einer magischen Trickerei gesprochen, die es möglich gemacht hat, dass etwas, das eigentlich eine Schuld ist, zu einem Asset wird, zu einem Activa oder Activum. Und das ist eigentlich brillant, wenn man jetzt das aus dieser Fiat-Perspektive schafft, dass das historisch so entstanden ist. Und das beschreiben wir im Buch eigentlich auch sehr, 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 sehr ausführlich, ja.
Was ist denn jetzt an diesem System positiv? Also quasi, du hast gesagt, es ist halt magisch, ja. Wir wollen ja nicht so tun, als wäre alles, was wir erleben und alles, was wir aufgebaut haben in diesen letzten Jahrhunderten jetzt unsinnig. Also gerade in Bitcoin wird das ja oft ein bisschen zu vereinfacht dargestellt.
Mhm. Ja, ja, also eben, ich glaube, das muss man würdigen in diesem Sinne, ohne dass, wenn man das jetzt sich im Sinne einer österreichischen Schule auch sehr wertneutral mal betrachten möchte, ist schon brillant, was da entstanden ist. Eben, dass man eigentlich gesagt hat, hey, wir haben diese Problematik, dass vielleicht nochmal, also vielleicht müssen wir da nochmal ein bisschen früher anfangen. Also eben bei dieser Bank of England, die wurde da ja eben gegründet und was war jetzt da die eigentliche Innovation? Und die Innovation war meiner Meinung nach wirklich eben, dass man öffentliche und private Interessen unter einen Hut gebracht hat, oder? Und es war nicht nur so, dass man bei der Gründung, und die Bank wurde übrigens als Revolutionsbank betitelt, sogar David Ricardo, der große Ökonom, den man noch heute kennt, der hat da auch von dieser Bank gesprochen als Revolutionary Bank. Und da war halt eigentlich diese Verflechtung kam dadurch zustande, dass man den Privaten nicht nur Abstimmungsrechte und Shares gegeben hat in dieser privaten öffentlichen Bank, wo sie dann natürlich auch indirekt profitiert haben, sondern man hat sie auch eingeladen, dann eben eigentlich sozusagen ihr eigenes Geld ausgeben zu können. Also eben das hat diese Staatsbank oder öffentliche Bank of England bekam halt dann diese Möglichkeit, Geld, Notenbankgeld auszugeben. Und das war dann zu diesem Zeitpunkt noch nicht ein absolutes Monopol, sondern da hat man über Charters, über Jahrzehnte hinweg immer wieder irgendwelche neue, Pfründe denen gegeben, so dass es irgendwann so weit dann war, dass die Bank sich wie durchgesetzt hat, oder? Und das war ja auch dann diese Diskussion eigentlich bei dieser Currency School und Banking School, die kennen wir auch noch so aus den Geschichtsbüchern, wo sie sich da bekämpft haben und da gab es dann diese Diskussion in England, die Staatsbank, die Bank of England, die sei auf dem freien Markt entstanden und deswegen braucht es die. Das ist ein Stück weit schon richtig, aber wenn man diese Charters vor Augen hat, wo einfach immer wieder von staatlicher Seite dann gesagt wurde, okay, ihr habt jetzt diese Bank, ihr dürft eben da Aktien ausgeben und alle anderen Banken dürfen das nur begrenzt. Oder eben ihr als Bank of England dürft irgendwann das Treasury managen des Königs. Oder ihr dürft dann bestimmen, wie viele Zinsen ihr an die Leute oder Depositzinsen ihr an die Leute gebt und andere Banken dürfen das nicht oder nicht in diesem Ausmaß. Das waren dann alles so künstliche Incentives, die natürlich dazu geführt haben, dass der Markt auf natürliche Art und Weise dann sich zu dieser Bank of England hingezogen hat. aber war halt immer wieder durch das Law eigentlich, durch das Gesetz bestärkt, oder? Und so kam es dann wirklich dazu, dass diese Bank of England irgendwie auch so übermäßig stark geworden ist. Irgendwann dann eben auch diese Government Bonds von England auf seiner Bilanz hatte und dagegen dann die Public Currency irgendwann ausgegeben hat. Und so ist das eigentlich in diesem Sinne entstanden und das war ein Prozess über ja ein Jahrhundert hinweg, oder wo dann die Government Bonds einfach immer stärker diese Funktion, diese grundlegende Funktion eingenommen haben. Und das war extrem wichtig, weil heute eben das ganze Fiat-System baut auf dem. Und um deine Frage jetzt vielleicht zu beantworten, was ist daran positiv? Aus Fiat-Perspektive hat man es dann halt irgendwann geschafft, dass man ich sag jetzt mal Gold, das halt auch immer wieder entscheidend war im System, als etwas, das begrenzt ist, konnte man irgendwann austauschen gegen eine Staatsanleihe, die natürlich auch begrenzt sein soll. Der Staat soll ja nicht Unmengen Staatsanleihen einfach so ausgeben können. Da gibt es ja auch institutionellen Rahmen, der ganz klar absteckt, was möglich ist und was nicht.
Und Schuldenbremse zum Beispiel.
Genau, diese Dinge, die werden dann halt einfach im Sinne eines Fiat-Systems immer wieder ausgehebelt, wenn es nötig ist. Und das schafft dann halt nur die Täuschung einer gewissen Knappheit. Aber eben die Innovation war, dass man das dann austauschen konnte und irgendwann dann die Staatsanleihe eigentlich als dieses Aktivum wahrgenommen wurde. Und darauf konnte dann die ganze Schuldenpyramide aufgebaut werden, die wir heute haben. Und in diesem Sinne könnte man schon sagen, hat man die Entwicklung in der ganzen Gesellschaft hier ist halt sehr stark beschleunigt, oder? Weil wenn ich Schulden aufnehmen kann, was ja nicht grundsätzlich etwas Schlechtes ist, dann kann ich halt auch Produktivität aus der Zukunft schon ins Heute, hier und jetzt holen, schneller aufbauen, schneller wachsen. Und deswegen sehen wir wahrscheinlich auch auf allen diesen Charts seit der industriellen Revolution dann, dass alles so stark nach oben ging, unsere Lebensumstände sich extrem stark verbessert haben, die Innovation sehr stark zugenommen hat. Ich würde sagen, hätten wir das nicht gehabt und werden halt da viel weniger, hätten wir diese Möglichkeiten nicht gehabt, wäre wahrscheinlich alles viel langsamer, hätte sich da entwickelt und wir wären jetzt noch nicht da, wo wir heute sind. Das Problem ist halt einfach, dass das alles auf Kosten ja der Zukunft passiert ist durch diese Produktivitätsvorwegnahme und irgendwann fliegt uns das dann vielleicht doch um die Ohren, oder?
Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. Per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markt-Timing. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist. Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co. Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf.
Hardware-Wallets sind super und wichtig, aber was passiert, wenn deine Seed-Phrase verloren geht? Genau hier kommt Seedora ins Spiel. Eine robuste, feuer- und wasserfeste Lösung, um deine Private Keys für immer sicher aufzubewahren. Denn Bitcoin ist für die Ewigkeit und dein Backup sollte es auch sein. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt es 5% Rabatt auf alle Produkte. Schau dir die Lösungen an auf seedora.io. Du hast ja einerseits, du hast ja schon erwähnt, ne? Es gibt immer wieder diese institutionellen Rahmen. Du hast eine Schuldenbremse, du hast ein Maastricht-Kriterium, du hast auch in Amerika immer diese Schuldenobergrenze, die jedes Jahr verhandelt wird und dann aufgehoben wird, und das ist immer ein großes Theater. Aber es wird quasi zumindest verbal so getan, als müsste man irgendwo Restriktion üben, also müsste man sich irgendwo zurückhalten. Und das Ganze mündet dann, deswegen habe ich es ja vorher erwähnt, das Ganze mündet dann irgendwann in der Einsicht, naja, die einzige Restriktion ist eigentlich die Inflation. Das heißt, in dem Moment, wo die Menschen das Vertrauen ins Geld verlieren und ich nicht mehr oder weniger Geld drucken kann, habe ich ein Problem. Und das ist dann MMT. MMT genau. Sagt ja nichts anderes als, ja, also wir geben das Geld einfach aus. Und wir geben einfach eine Zahl in den Computer ein. Der Staat sagt jetzt, das ist Geld. Das ist ja offenbar in Amerika sogar so möglich. Elon Musk hat ja davon gesprochen. Ich glaube, er hat 14 Computer gefunden, wo er einfach so Geld schaffen kann. Ja. Und solange das quasi im Rahmen bleibt, solange es Abnehmer dafür gibt, entweder durch Zwang oder weil es am Markt einfach keine Alternativen gibt, solange ist das ja okay. Das ist ja auch die Idee von finanzieller Repression, dem, was Christine Lagarde so gut findet. Und dann sagt sie, naja, if there is an escape, it will be used. Also Bitcoin ist ja klar die Gegenbewegung dazu. Und dann haben wir noch den zweiten Punkt. Wir sind halt, das ist die Meinung von Jeff Booth und eigentlich auch meine Meinung, an einem Punkt angelangt, wo die Deflation durch Technologie so stark ist, dass das inflationäre Geldsystem auch nicht wirklich dazu passt. Wie siehst du das?
Ja, genau. Also nee, das würde ich, dem würde ich zu großen Zügen beipflichten. Und ich meine eben, wir beschreiben das auch, wie du gesagt hast, gewissermaßen als das de facto MMT-Geldsystem, in dem wir uns heute befinden, oder? Es hat all diese Überreste aus der Goldstandardzeit, oder? Es gibt noch eine Zentralbank, es gibt noch Geschäftsbanken, der Staat spielt auch noch eine Rolle. Es ist diese ganze monetäre Hydra, oder? Die eben diese Knappheit irgendwie vortäuschen soll von diesem Fiat-Geld. Aber ja, eigentlich befinden wir uns in einem de facto MMT-System. Und es ist genau aus diesen beiden Gründen, die du beschrieben hast, oder? Also man hat zwar diese Dinge mit Schuldenbremse, Maastricht-Kriterien, man hat auch das Debt Ceiling, die Schuldenobergrenze in den USA, oder? Das ist alles da, aber wenn man dann genau hinschaut, und das sehen wir jetzt mit Donald Trump, natürlich wird da dem ganzen System auch ein bisschen die Maske entzogen, dass er dann sagt, hey, okay, diese Schuldenbremse, die macht eigentlich gar nicht mehr so viel Sinn, oder? Weil letzten Endes, ja, eben, wir haben die ja eh, und das beschreiben wir auch im Buch, die letzten 90 Jahre 90 Mal nach oben geschraubt, und es war halt de facto einfach nie eine wirkliche Grenze. Und es ist ja auch spannend, dass die Elizabeth Warren, eigentlich der Erzfeind wahrscheinlich von Donald Trump, jetzt gesagt hat, okay, ich glaube, da haben wir Einigung. Das ist ein Thema, wo wir genau gleich denken, und die verpflichten sich da gegenseitig zu, oder? Und das sind dann schon solche Dinge, wo man merkt, okay, eigentlich haben wir diese institutionalisierten Rahmenbedingungen, aber die, wenn es hart auf hart kommt, werden die in diesem Sinne ausgehebelt. Und eben auch bei den Staatsanleihen als solches ist es ja dann auch wieder offensichtlich, man hat da noch das Gefühl, der Staat würde ausgehen, würde sich dann verschulden, müssten auf dem freien Markt, und dann sind es ja die freien Marktteilnehmer, die diese Schulden kaufen. Ja, also zu einem gewissen Grad schon, aber wie wir gesehen haben, ist es manchmal in harten Zeiten wie die US-Notenbank, die dann beispielsweise ihre Bilanz ausweitet und dann teils dieser Schulden auf ihre eigenen Bücher nimmt. Und dann würde ich mal sagen, die Zentralbank wieder eben als dieser historisch gewachsene Hybrid, der niemand genau zuordnen kann, ist aber eigentlich sehr auch staatlich inspiriert und eigentlich kein Freimarktteilnehmer. Und mittlerweile kommt man auch zum Schluss, dass man sagt, ja, okay, es wird immer mehr Leute durchschauen, dass die Zentralbank eben halt dieser quasi staatliche Player ist, und deswegen müssen wir das jetzt wahrscheinlich anders machen. Jetzt versuchen wir die Banken halt noch stärker an die Kandare zu nehmen und halt die Staatsanleihen dort zu platzieren, oder? Und dann kommt man zu diesen Überzeugungen, dass man, das sind die Diskussionen, die in den USA auch laufen, diese SL, SLR, also die Supplementary Leverage Ratio, wo es darum geht, dass man es den Banken ermöglichen soll, diesen weniger Eigenkapital zu halten in Staatsanleihen, oder? Dass sie das, dass sie da einfach mehr, wie sagt man,
dass man einfach Regeln so gestaltet, ja, dass man quasi den Banken es attraktiver macht, sich noch mehr mit Staatsanleihen vollzusaugen. Und dann, also der Staat hat quasi Möglichkeiten, den Banken, den Versicherungen, den Pensionsfonds und den institutionellen Anlegern quasi vorzuschreiben, dass sie Staatsanleihen kaufen sollen und müssen. Einerseits durch regulatorische Dinge und andererseits ultimativ auch durch Zinsen. Wenn ich die Zinsen rauftreibe und du kriegst 5% auf deine Staatspapiere, dann ist das natürlich schon attraktiv.
Ja, genau. Ja, eben, das ist ein Mechanismus. Es gibt so viele Möglichkeiten, da diesen Mechanismen zu spielen, oder? Also eben die Zinsen hochzutreiben, dann werden die Staatsanleihen attraktiver, oder die Zentralbank in den USA, die bezahlt ja heute auf ihren Reserven, ja, auf ihren Zentralbankreserven, die Banken bei den Zentralbanken haben, ja auch noch Zinsen. Mhm. Da gibt es auch schon wieder Diskussionen, dass man sagt, ja, man hebt diese Zinsen auf, dann werden diese Reserven wieder unattraktiver, und dann ist die Möglichkeit da, dass die Banken dann wieder sagen, okay, dann kaufe ich halt dann wieder mehr Staatsanleihen, oder? Und so treibt man sie vielleicht auch in dieses Staatsanleihensystem, oder?
Wie viel von dem, und da möchte ich nochmal ausführlich über Bitcoin reden, aber wie viel von dem System, das wir heute haben, ist auch einfach historisch in den Köpfen? Weil ich habe jetzt auch schnell mal nachgesehen, es gibt ja immer wieder diese Umfragen, und die Umfragen sagen so, zwischen 20 und fast 40% der Menschen in der westlichen Welt, also Amerika, Großbritannien, Europa, glauben, dass wir noch einen Goldstandard haben. Und das ist jetzt, 71 ist jetzt einige Zeit her. Also das muss man sich mal vorstellen, wie stark das in den Köpfen der Menschen festgesetzt ist, weil wir glauben ja, weil wir da endlos Mises lesen und Hayek lesen und über Bitcoin uns Gedanken machen, dass die Leute das alle checken, aber sie checken es natürlich nicht, die haben andere Sorgen.
Na, also das ist ein valider Punkt, und ich glaube, das ist auch, was wir mit dem Buch eben ein Stück weit erreichen wollen, oder? Also du sagst jetzt, dass noch so viele Leute an das effektive Goldsystem glauben oder denken, dass unser System noch durch Gold gedeckt ist. Solche Umfragen habe ich als solches jetzt noch nicht gesehen, aber
ja, die gibt's wirklich.
Ja, kann ich die wahrscheinlich eben, würde ich gerne mal was dazu lesen. Ich komme jetzt eher von der Seite eben, dass selbst das Geldsystem als solches, die Leute dann vielleicht verstanden haben, okay, Gold, ja, spielt irgendwie nicht mehr so eine Rolle, oder ich verstehe es zumindest nicht, aber die glauben trotzdem irgendwie an diese vorgetäuschte Knappheit, oder? Weil in deren Kopf ist natürlich verankert, Geld muss irgendwo durch wahrscheinlich ein Stück weit knapp sein. Also, weil da schon noch ein bisschen einleuchtet, dass wenn ich jetzt selber einfach Geld drucken könnte, dann nachher, ja, würde ich wahrscheinlich alles inflationieren. Aber da ist ja genau der Punkt, dass mit all diesen Täuschungen, die Leute das immer noch glauben. Und da versuchen wir eben auch, das ganz klar aufzuzeigen, indem dass wir ein ganzes Kapitel über dieses Fiat-System haben. Und die einzige Botschaft, die wir da irgendwie rüberbringen wollen und das dann halt im Detail beschreiben, ist, hey, es gibt so viele Täuschungen darüber, dass es eigentlich knapp sein soll. Es ist aber am Ende des Tages einfach nicht knapp, oder? Weil es immer wieder in Phasen, wo es eben dann gebraucht ist, werden diese Regeln ausgeschaltet, ja.
Und ihr sprecht ja auch von einem de facto MMT-System, aber die MMT-Vertreter sagen, ja, aber das ist toll so. Und das ist ja dann nicht euer Schluss, oder? Also das ist ja dann der Unterschied. Ihr bestätigt eigentlich die MMTler, was ich auch verstehen kann bis zu einem gewissen Grad. Also das System ist ja als Beschreibung der Gegenwart, vor allem beim Dollar, muss man dazu sagen. Also alle außerhalb des Dollars befinden sich ja dann doch noch in irgendeiner Form von Spieltheorie, aber beim nicht ganz falsch, aber ihr kommt ja zu einem anderen Schluss, weil ihr sagt ja, wenn ihr sagt Bitcoin Enlightenment, dann kommt ihr wahrscheinlich zu dem Schluss, dass Geld ultimativ dann doch knapp sein sollte.
Ja, genau, ja, das ist effektiv so. Also ich denke mal, wenn man unser Buch bis ins fünfte Kapitel liest, dann könnte man sagen, da ist der Bitcoin auch noch nicht wirklich erwähnt, und dann könnte man wirklich meinen, oh, das ist eine Streitschrift für die MMT, weil man einfach denkt, ups, hey, was passiert jetzt hier? Also wir versuchen das halt einfach zu beschreiben, wie es ist, und da eben sind wir auch der Überzeugung, dass MMT, diese Ökonomen, die sind eigentlich näher an der Realität dran als viele andere, weil sie einfach wirklich beschreiben, was heute effektiv passiert, oder? Und dann schreiben wir auch vom Endgame, das sagen wir so. Also wir glauben, das Endgame ist dann wirklich effektiv MMT, dass das irgendwann sich als solches vielleicht durchsetzen könnte. Unser Argument ist dann weniger, dass es ein ökonomisches Argument sein, das hier zum Durchbruch, der MMT zum Durchbruch verhelfen würde, sondern eher so ein Gerechtigkeitsargument, oder? Dass natürlich heute, und das hören wir auf der linken Seite auch immer wieder, dass sie sagen, das System, wie es heute ist, in der Realität eigentlich MMT, aber eben durch diese alten Verflechtungen, durch diese Überreste vom Goldstandard-System, wo es noch Banken gibt, die eben da irgendwie Staatsanleihen kaufen auf ihre Bücher und dann von diesen hohen Zinsen profitieren, das bereichert ja eine ganze Klasse an privaten Bankern, oder die natürlich da nachher ein ganzes Fiat-System, klassisch der Cantillon-Effekt, oder wo alle besser dastehen und die einfachen Arbeiter, die profitieren dann nicht davon. Und dann kommen die ganzen Boni-Diskussionen auf und all diese Dinge. Und das ist so ein bisschen meine Überzeugung, dass irgendwann wahrscheinlich die Linke so stark auf dem herumhacken wird, dass sie sagen wird, hey, wenn wir das schaffen und wir schalten diesen ganzen Zirkus aus, dass der Staat irgendwie auf den Markt gehen muss, um Staatsanleihen auszugeben, um dann eben, dass das gekauft wird, wenn wir das verhindern und einfach nur noch im Sinne einer monetativen, einer fünften Gewalt irgendwie im Staat, sind wir dann so weit, dass der Staat einfach direkt dieses Geld allozieren kann und dann eben muss er einfach die Inflation irgendwie unter Kontrolle haben. Da kommen dann vielleicht auch die CBDC rein, oder dass er besser kontrollieren kann, dass er nochmal besser steuern kann, alles zentralisiert. Und das beschreiben wir eigentlich als Endgame, das wir sehen in der Zukunft, oder? Sehr stark vielleicht noch in der Zukunft. Viele sehen das heute noch nicht so drastisch. Wir glauben, und das ist auch Ricardos eben Überzeugung dann, dass das irgendwann so kommen wird. Und dann ist natürlich schon so, das klingt alles sehr, sehr, sehr dystopisch. Und da machen wir dann auch den Sprung zu Bitcoin und sagen, hey, aber ich glaube, trotz dieser schlechten Aussichten, es gibt eben dieses neue monetäre System, und je früher du da in dieses System hineinflüchtest, als Geldflüchtling sozusagen, desto besser, oder?
Das heißt, quasi im Grunde das, was ich auch oft selbst argumentiere, ist, dass wir mit Argumenten der MMT, Argumenten der Linken vielleicht einfach das Fiat-System weiter vorantreiben im Sinne von noch mehr Schulden, noch mehr Staat, noch mehr Kontrolle. Das ist ja das, worauf es jetzt hinausläuft, oder? Das ist CBDC etc.
Ja, genau. Also das ist halt auch ein bisschen meine Überzeugung. Also das ist natürlich ein bisschen ein zynisches Argument, oder? So, also ein bisschen im Sinne von Sand ins Getriebe streuen. Aber für mich, ich bin jetzt doch auch schon 35 Jahre alt, habe mich mit diesen Themen schon etliche Jahre beschäftigt und bin irgendwann zum Schluss gekommen. Ich war ja auch mal dieser sehr hyperrational denkende Libertarian, oder der gesagt hat, hey, wir haben hier ein alternatives Marktsystem und ich denke irgendwie, wir müssen aus dem System heraus das System revolutionieren. Mhm. Oder? Und für mich war jetzt auch wieder die letzten Tage rund um Elon Musk, war so, da sind mir wieder die Schuppen von den Augen gefallen, wo ich denke, er hatte das auch versucht, innerhalb des Systems irgendwie das Steuer umzureißen, um irgendwie dann den Staat wieder gesund zu schrumpfen. Er ist im hohen Grad gescheitert, oder? Er ist ja jetzt mit Trump eigentlich sozusagen sich in die Haare geraten, weil er einfach gemerkt hat, da geht einfach gar nichts, oder? Hat jetzt leider auf X davon gesprochen, hey, soll ich jetzt eine andere politische Partei gründen, wo ich auch wieder denke, hey Musk, also wie denkst du da? Du bist immer noch im System drin und willst da irgendwas machen. Und deswegen, ja, eben, glaube ich, ist es viel effizienter, sich irgendwas anders auszudenken, da ein neues System zu bauen und wahrscheinlich im alten System, so gut es geht, Sande ins Getriebe zu streuen, dass das halt mehr Leute merken und die Maske da wirklich fällt, oder?
Ich glaube, ich möchte jetzt gar nicht zu viel über Musk und Trump reden, weil wenn diese Folge erscheint, wird dieses Thema ja schon wirklich Ancient History sein. Aber ich glaube, was da passiert ist egal ob es beabsichtigt war oder nicht, man hat einfach quasi das Thema thematisiert. Also hat gesagt, okay, wir haben ein Problem mit den Staatsausgaben, wir haben ein Problem mit Inflation durch Staatsausgaben. Das ist ja auch das, was Milei ganz klar eigentlich auch erfolgreich gezeigt hat. Wenn du den Staat kürzt, dann geht auch die Inflation zurück, weil daher kommt ja die ganze Kohle, die dann eigentlich, also der Staat ist ja doppelt für die Inflation verantwortlich. Einerseits durch seine Rolle in der Zentralbank und andererseits auch dadurch, dass das Geld, das dann beim Staat landet, wiederum ausgeschüttet wird an die Cronies und an die Gruppen, die davon profitieren sollen. Das ist das eine. Und quasi, dass er daran gescheitert ist, ich meine, vielleicht war es ihm nicht klar von Anfang an, vielleicht war es uns nicht klar, vielleicht haben wir uns da in irgendwas hineingesteigert, aber natürlich, im Nachhinein war klar, dass er auch da nichts bewegen wird. Dieser Zug hat keine Bremsen, der Fiat-Inflationszug. Das ist ja das, was ich gemeint habe. Also das ist quasi, es wird immer wieder thematisiert, hey, wir stehen eigentlich für was anderes. Ich meine, Elon Musk hat ja auch auf Twitter geschrieben, Bitcoin is my safe word. Das ist schon ein paar Jahre her, aber er hat's gemacht. Mhm. Ja, also das Thema wird immer wieder quasi auch aufs Tapet gebracht. Aber, und da muss ich schon sagen, ich meine, ich verstehe schon, warum jemand wie Elon Musk nicht jetzt jeden Tag nur von Bitcoin redet. Ja, so wie das die Bitcoiner gerne hätten. Ja, also sagen, Bitcoin ist die Lösung. Nein, das gibt dem Ganzen zu viel Aufmerksamkeit und zu viel quasi. Bitcoin wächst ja besser im Schatten. Und der Schatten ist eh schon nur noch sehr wenig, weil wir haben die Bitcoin-Reserve, wir haben die Bitcoin-ETFs und wir haben den Sailor. Also es ist eh schon Mainstream schlechthin. Aber das habe ich gemeint. Also ich glaube auch, dass wir quasi dieser Zug, Inflation, Kontrolle, das ist der eine Weg und Bitcoin ist der andere Weg. Deswegen bin ich auch so überzeugt von Bitcoin. Was siehst du jetzt, was seht ihr jetzt für die Zukunft? Was sind jetzt sozusagen die Szenarien?
Ja, das beschreiben wir natürlich auch ausführlich. Ich glaube eben, wir sind dann zu überzeugen gelangt, dass wahrscheinlich dieses alte System, das wird weiter vor sich hin vegetieren und wird als solches nicht verschwinden. Und deswegen ist halt einfach wichtig, dass man die Sachen selber in die Hand nimmt und dann eben versucht, seine Schäfchen ins Trockene zu bringen, indem man auf Bitcoin migriert. Und das beschreiben wir auch sehr konkret halt als Aufruf für jeden Einzelnen, oder? Dass man das tun kann. Und dann beschreiben wir aber natürlich eben auch, dass wir das jetzt natürlich sehen durchs Band hindurch, oder nicht nur bei den Individuen, die jetzt Bitcoin als diese strategische Reserve als solches entdecken, sondern dass das jetzt auch Unternehmen tun, dass das eben bis auf die staatliche Ebene geht. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die so nicht mehr aufzuhalten ist. Dass Bitcoin auch bei den Staaten und gerade bei den USA dann eine Rolle spielt, das ist natürlich auch beeindruckend. Ich bin mir da schon nicht sicher, wie stark man wirklich auf Bitcoin setzen wird, oder dass man das. Ich habe eher so das Gefühl, dieser Eindruck wird man ja bei Trump selber auch nicht los, dass er das auch sehr stark immer noch als eigene Bereicherungsstrategie sieht, Meme-Coin und all diese Dinge, und auch wenn man den Leuten wieder zuhört an der Bitcoin-Konferenz in Vegas, die sprechen da von Blockchain, die sprechen von Stablecoins und Bitcoin ist halt immer so am Rand auch noch erwähnt. Und wenn es zum Beispiel jetzt konkret um diese strategische Reserve geht, ja, dann finde ich das beeindruckend, dass Bitcoin da Teil davon ist. Könnte mir aber vorstellen, dass das irgendwann viel eher Gestalt nimmt in Form, dass man eine strategische Reserve macht mit den Aktien der stärksten US-Firmen. Irgendwann die Mag 7, oder die ja alle auch zum großen Teil in den USA liegen, und dass man da viel stärker dann eine Kontrolle darüber hat, weil Bitcoin am Ende des Tages halt, ja, es ist die Antithese zum System. Und ich glaube, das ist auch vielleicht mein letzter Punkt, warum Elon Musk dann jetzt nicht hergeht und sagt, hey, ich setze alles auf Bitcoin, weil schlussendlich, wenn du Amerikaner bist, es gibt ja Leute, die argumentieren, Bitcoin ist sehr amerikanisch, und das ist ja auch so, amerikanisch im Sinne von, die Grundideale sind alle in Bitcoin verankert, aber die Grundideale von Amerika waren halt einfach auch mal Freiheit, die Menschen machen lassen, keine Kontrolle. Da sind wir mittlerweile weit davon entfernt, und deswegen beißt sich für mich das halt schon. Und dann ist es so die Absicherung, die man halt hat. Man merkt auch, man kann das nicht ganz außen vor lassen, aber ob man das dann wirklich so zur Galionsfigur macht und zum Galionsasset, da bin ich nach wie vor skeptisch eigentlich.
Ich denke mir halt manchmal, dass es, wenn es uns klar ist, dass es auf einer persönlichen, einer familiären, einer unternehmerischen, einer regionalen, nationalen oder sogar kontinentalen Ebene eine Lösung sein kann, dass das irgendwann auch bei den in den politischen Entscheidungsgremien ankommt. Und dann hast du die Spieltheorie, und die ist da bei dieser Bitcoin-Reserve schon sehr stark klar gewesen. Also es gab da ein Interview, das ich immer wieder zitiere, wo ein Krypto-Bitcoin-Executive sagt, er war dabei bei einem Meeting von Trump, wo er Trump die Experten gefragt hat, ist jetzt Bitcoin gut oder schlecht für den Dollar? und die Experten gesagt haben, also seine Regierungsexperten gesagt haben, ja, wir wissen es nicht. Wir wissen aber, wenn es schlecht für den Dollar ist, wenn es eine Alternative zum Dollar sein kann, dann sollten wir es haben vor den Chinesen. Ja, und das ist halt die Perspektive, die ich jetzt sehe aus US-Perspektive, nicht so stark Trump selbst, sondern quasi amerikanischer Staat. Du hast ja schon die größten Kapitalmärkte. Deine Treasury sind ja die Basis quasi des Fiat-Systems oder des Systems, wie wir es heute haben. Du hast bereits in der Vergangenheit wiederum an diesem System immer wieder herumgedoktort mit Erfolg, ja, von Gold auf Öl auf was auch immer, ja, Mac 7 in einem gewissen Sinne sind auch die Treasuries heute sozusagen quergedeckt über das Kapital im amerikanischen Tech-Sektor. Und jetzt hättest du die Möglichkeit quasi auch zumindest dich abzusichern gegenüber Alternativen, indem du einfach Bitcoin auch zu dir holst. Du hast ja das Gold schon. 8000 Tonnen Gold, das war ja der Grund, warum er aufgehört hat, hat nichts. Er hat gesagt, naja, 8000 Tonnen heben wir uns schon auf, ja. Und bis heute hat niemand, Klammer auf, außer den Europäern, wenn sie alle gemeinsam machen, Klammer zu, mehr Gold als die Amerikaner.
Ja, klar. Also ich würde dem nicht widersprechen, dass die Spieltheorie hier gewichtig ist und dass wir das auch sehen und deswegen wir überhaupt an dem Punkt sind, dass wir über solche Dinge reden. Ich habe halt doch einfach meine Bedenken, dass eben, wenn man es wirklich zu Ende denkt, dann ist für mich Bitcoin schon eine klare Alternative zu so etwas wie ein Staatsgeld und eigentlich allgemein einem Staatssystem, wo einfach eben Kontrolle irgendwie gewollt ist. Und dann wird es halt irgendwo schon schwierig, das sozusagen zum Zugpferd zu machen. Und dann habe ich eher die Überzeugung, dass es halt so die letzte Absicherung ist, weil man sich bewusst ist, okay, wenn alle Stricke reißen, ja, dann wird es einen kompletten Umschwung geben. Aber bis dahin versuchen wir halt irgendwie den Karren weiter irgendwie am Leben zu behalten. Und Bitcoin belassen wir immer so ein bisschen auf diesem ja, kleineren Niveau, aber zeigen uns dem gegenüber natürlich positiv. Aber ich bin da gerne bereit, natürlich dann in der Zukunft auch falsch zu liegen und zu sehen, wie Bitcoin immer stärker und eine immer noch größere Rolle dann beim US-Staat und anderen Staaten übernehmen wird. Ich bin einfach ja noch nicht ganz überzeugt, aber eben das ist ja gut. Da können wir alle falsch liegen und das kann hoffentlich dann vielleicht auch mal so sein, ja.
Ja, selbstverständlich. Ich meine, das kommen wir schon wieder zurück zu dem, was wir am Anfang gesprochen haben, eigentlich mit der Sovereign Individual These, ja, dass du quasi schon ich würde so weit gehen zu sagen, okay, die MMTler haben das Fiat-System vielleicht besser verstanden als die Keynesianer und die Neoliberalen und die Monetaristen. Aber du musst schon die Austrian-Perspektive haben, um das Gesamtbild. Das ist jetzt arrogant, weil wir wissen es nicht. Vielleicht haben wir was übersehen. Aber man hat schon den Eindruck, als bräuchte man diese Bitcoin-Austrian-Gesamtbrille, um wirklich zu sehen, okay, wohin führt uns jetzt diese Kombination aus Fiat-Inflation einerseits und eben technologischer Revolution. Ja? Das Internet ist noch jung, Bitcoin ist extrem jung, AI ist quasi noch in seiner absoluten Embryonenphase, wenn man so möchte. Ja. Und dann hast du schon Entwicklungen wie Länder, die kleine Länder beispielsweise El Salvador, die sagen, na, wir werfen uns da, wir sind open for business, ja, quasi Singapur 2.0 im besten Sinne, vielleicht irre ich mich, aber im besten Sinne, ja. Ich sehe da schon eine Aufbruchsstimmung, eine positive Entwicklung auch und es bleibt nun mal so, und damit höre ich schon auf mit diesem Rant, aber es bleibt nun mal so, dass wenn Bitcoin Kapital ist, die Bitcoiner, die sind mit dem Kapital. Und dann sind wir wieder bei dieser Situation, die du beschrieben hast, am Anfang mit den Handelsfamilien und der Staat dann eigentlich zu denen gegangen ist, weil die das Kapital hatten. Und wenn jetzt der Staat anfängt, beispielsweise seine Stablecoins durch Bitcoin zu decken, dann müssen sie irgendwann zu den Bitcoinern, um sich die Bitcoin auszuleihen und zu holen oder sonst irgendwie.
Ja, nein, das ist ein ganz guter Punkt. Und ich meine, wenn ich das jetzt vielleicht sage, klingt das auch ein bisschen widersprüchlich, eben weil das, diese Tendenzen beschreiben wir schon auch im Buch. Also wir sind da, wir haben da kein blindes Auge auf das, was du jetzt gesagt hast. Also auch da, dieses Faktum, dass jetzt plötzlich die Bitcoiner, die haben das Kapital. Und das ist ja schon auch eine ganz entscheidende Entwicklung, weil früher eben, du bist auch im Austrian Circle aufgewachsen, bei den Libertarians und so. Und da war immer so ein bisschen mein Eindruck, ja, die haben die Ideen, das ist alles sehr cool, aber die haben das Geld nicht und damit auch nur beschränkten Einfluss, oder? Und bei Bitcoin scheint das jetzt in sich ein bisschen gewandelt zu haben, oder? Wirklich in einem Ausmaß, wo eben gewisse Bitcoiner, die haben jetzt wirklich mächtig viel Kapital und können da auch Sachen bewegen. Gleichzeitig ist es eben dieser Mind-Virus, oder, der sich da global durchsetzt. Und ich glaube, Bitcoin, die Community, wenn ich das jetzt als Quasi-Religion beschreiben würde, dann ist das wahrscheinlich die schnellst wachsende Religion, die wir überhaupt haben, oder? Jetzt mal so in Anführungs- und Schlusszeichen, oder? 3-Digit-Numbers every year, bigger als Black Lives Matter, Mormons, digitale Nomaden, Fridays for Future, was da auch alles existiert. Und das hat natürlich seine Auswirkungen. Wir haben es gesehen mit Trump, oder, der natürlich jetzt da sich bei diesen Leuten anbiedern musste. Wir sehen die Unternehmen, die natürlich dann Bitcoin auf die Bilanzen nehmen. Und das hat ja auch dann einen sozialen Impact, weil wenn ich jetzt ein gutes Beispiel, das ich letztens gehört habe, wenn ich ein Unternehmen bin und ich verkaufe irgendeinen Wodka, habe da Competitors, die auch einen Wodka verkaufen, der ist eigentlich am Ende des Tages genau gleich. Welchen Wodka kaufe ich jetzt, oder, als Konsument? Wenn ich dann als Firma hingehe und sage, hey, ich habe noch Bitcoin auf meiner Balance Sheet, dann wirst du diese ganze Bitcoiner-Community haben, die sich dann sagt, hey, ich kaufe mir jetzt diesen Wodka von dieser Firma, oder, weil ich möchte die unterstützen. Und das sind dann so Effekte, die wir sehen, oder? Und ich glaube, wir sehen es jetzt bis in diese Sachen hinein mit Jack Maulers, mit diesem, wie hieß er, David Bailey, oder? Das sind jetzt Leute, die haben jetzt diesen Einfluss, die haben Kontakte zu diesen wichtigsten Leuten auf unserem Planeten und gründen jetzt diese Firmen und verankern da Bitcoin einfach wirklich im System, oder? Und da haben wir dann auch dieses Zitat im Buch, wo wir sagen, hey, Mahatma Gandhi, oder, hat mal gesagt, bist der Change, den du sehen willst in dieser Welt. Und wir haben dann gesagt, those who hold Bitcoin are the change they want to see in this world, oder? Und genau das sehen wir momentan wahrscheinlich wie sich das unravelt, also wie wir das jetzt sehen, wie das passiert. Und ich glaube, das sind schon auch Tendenzen, die man zu Recht, wie du auch gesagt hast, nicht unterschätzen darf, ja.
Man darf es auch vor allem dann noch nicht unterschätzen, wenn man betrachtet, dass natürlich dass auch nur, so wie Bitcoin selbst, auch diese Entwicklungen nur für die zu sehen sind, die sie auch sehen wollen und die auch, die, also, wie gesagt, ja, Bitcoin ist im Mainstream angekommen, aber in der klassischen weder Medien- noch Bankenwelt noch sonst irgendwo ist das jetzt heute schon ein Thema, wo du unbedingt dabei sein musst. Also es kommt vielleicht langsam, und ich nehme an, in der Schweiz, oder ich weiß, dass man in der Schweiz da weiter ist, aber genauso habe ich jeden Tag oder jede Woche irgendwen an der Strippe, der irgendwo bei einem großen Konzern arbeitet und sagt, ja, also die wollen davon nichts hören und das alles ESG und ist nicht grün genug und dies und das und jenes. Also wir sehen diese positive Entwicklung, und ich bin stolz darauf, da ein bisschen was beitragen zu dürfen, aber gleichzeitig ist das jetzt noch nicht, also Massenphänomen ist es noch keines. Und ich freue mich darüber auch, dass es noch kein Massenphänomen ist, um ehrlich zu sein.
Ja, klar, das gibt natürlich auch wieder Opportunitäten und Chancen für uns. Aber ich glaube, es ist halt dann dieses klassische Beispiel mit dieser exponentiellen Entwicklung, oder, dass wir irgendwo jetzt noch kurz vor diesem Exponentiellen sind. Und ich denke, ja, das hat dann halt diese Netzwerkeffekte, und irgendwann, also, weil das nehme ich schon wahr, eben einfach, wie du gesagt hast, Leute in Firmen, die waren jahrelang da, und jetzt aufgrund dieser Wertsteigerung auch bei Bitcoin fühlen sie sich jetzt effektiv bestätigt, haben neuen Elan versuchen jetzt nochmal den Versuch, die Firma da irgendwie umzukrempeln, und vielleicht ist das C-Level jetzt auch schon ein bisschen offener, und weil es auch altersbedingt schon zu Wechseln gekommen ist, sind jetzt nur noch sechs von sieben Leute gegen Bitcoin, und in 4 Jahren sind es dann nur noch 3 von 7, oder? Und so kommt es dann zu diesen Verschiebungen, wo ich denke, ja, eben, da kann dann jeder versuchen, in seinem sozusagen konkreten Kontext, wo er ist, Bitcoin voranzutreiben, und ich glaube, das wird halt einfach nur noch zunehmen mit diesen Bestätigungen, auch wieder durch den Preis, oder? Die Number Go Up Technology, wo die Leute dann, das haben wir beim Buch auch gemerkt, oder? Weil eben, vielleicht nochmal, um auf das Buch zurückzukommen, Ricardo, der ist ja so busy, und als wir dann das Buch, das Final Script geschrieben haben, mussten wir natürlich das Okay von ihm abholen, oder? Und wir haben das über das Team versucht zu platzieren, dann ging nichts, dann hieß es, er hat keine Zeit. Dann ist es Dezember oder November, glaube ich, und Bitcoin durchstößt das alte Allzeithoch bei $109,000. Und plötzlich haben wir den Daumen hoch in unserer Inbox, oder? Wo wir auch gemerkt haben, jetzt fühlt er sich natürlich auch wieder bestätigt. Und dann ging's los, konnten wir eigentlich ziemlich schnell dann alles bestätigen lassen und die Publikation raushauen. Und da merkt man einfach, solche Effekte spielen dann natürlich auch rein, ja.
Ja, das stimmt, das darf man total nicht unterschätzen. Wirklich, wir werden das auch merken jetzt, wenn sollte der Bullenmarkt in diesem Jahr weitergehen, dass natürlich auch die ganzen Nachrichten, die ganzen Liebeserklärungen an Bitcoin, die ganzen positiven Einstellungen, die kommen immer dann, wenn der Preis raufgeht. Das ist halt so. Und wenn der Preis runtergeht, dann will es wieder keiner wissen. Und diese Bitcoin braucht auch diese Entspannungsphasen, um die Leute rauszuspülen, die quasi nur als Touristen dazugekommen sind. Das finde ich auch, und die meisten, die länger dabei sind, finden ja die Bärenmarktphasen eigentlich besser als die Bullenmarktphasen.
Ja, ich glaube, es ist auch für uns Bitcoiner wichtig, dass wir irgendwann wieder unsere Gemüter und unseren Verstand und was alles auch dem Ganzen wieder mal ein bisschen etwas Ruhe gönnen können, sonst das ist das Problem am Bitcoin. Also es ist so eine faszinierende Welt. Ich bin da gerne 24/7 unterwegs, aber am Ende des Tages sind wir alles ja auch nur Menschen, und irgendwann könnte uns das auch ein bisschen um die Ohren fliegen. Und von dem her auch, ich bin da immer wieder dankbar, dass es Phasen gibt, wo es zur Konsolidierung kommt, wo man auch merkt, die Leute schreiben einem nicht mehr so viel an, und es wird einfach ein bisschen ruhiger, um eben herunterzufahren, ja.
Aber gut, vom Timing her auf jeden Fall gutes Buch. Lieber Pascal, wo finden wir dich? Wird natürlich alles verlinkt und so weiter, wir haben es schon erwähnt, aber für alle, die jetzt das im Auto hören und jetzt nicht mitschreiben können, wo finden wir dich? Wo finden wir das Buch? Wie heißt das Buch? Was willst du uns mitgeben?
Ja, genau. Ja, super. Nee, danke, Nico. Ja, also mich findet man eigentlich auf allen sozialen Medienkanälen. Also X bin ich natürlich sehr prominent vertreten. Können wir gerne verlinken. Und dann das Buch findet man vor allem auf Amazon oder auf safehouse.com. Mhm. Gerade für Leute aber, die aus Europa sind, ist es besser, wenn man auf amazon.de sich das Buch bestellt, weil dann hat man keine Shipping-Kosten. Und da würde ich dann einfach nach The Bitcoin Enlightenment suchen, Ending the Fiat Dark Age, und dann wird das aufpoppen, und es würde mich natürlich freuen, den einen oder anderen Leser dann auch begrüßen zu dürfen. Und also connecte gerne mit jedem, das ist möglich über all diese Social Medias. Wenn man heute googelt oder mit AI irgendwas sucht, dann sollte man ja auch findig werden, ja.
Okay, wunderbar. Pascal, ich danke dir vielmals, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Nico. Mach's gut. Tschüss.
Ciao. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.